Funktioniert? Gut. Wunderbar. Also, der Rest von Deutschland hört mich jetzt auch. Wenn nicht live, dann aber über die Konserve. Aber das ist einfach eine großartige Sache, ein großartiges Ding, dass Gott uns benutzt, einfach anderen Menschen zu dienen und ein Segen zu sein für andere Menschen. Das Wort Gottes erfrischt uns, verändert uns, lehrt uns, korrigiert uns, ermahnt uns, wenn wir dem Raum geben, wenn wir das zulassen. Wir sprechen hier über die Ökonomie des Himmels seit einiger Zeit und wir werden das Thema heute fortsetzen und wieder ein paar neue Aspekte hinzufügen. Unser Text ist in 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, denn da heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier heißt es, dass Jesus um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir sind durch Jesus reich gemacht. Und reich bedeutet überfließend versorgt. Reich bedeutet überfließend versorgt. Das ist Gottes Herz, das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Plan. Wir haben festgestellt, schon im Lauf dieser Serie, dass Armut ein Fluch ist. Und dass Gott uns erlöst hat von dem Fluch. Heute möchte ich mit euch gemeinsam die Frage betrachten, warum sind wir reich gemacht? Warum sind wir reich gemacht? Warum sind wir überfließend versorgt? Wird es nicht reichen, wenn wir einfach nur versorgt sind? Warum denn überfließend versorgt? Nun, erstens haben wir festgestellt, überfließend, mehr als genug, das ist so wie Gottes zweiter Vorname. Ja, das ist sein Wesen, das ist seine Art, das ist seine Natur. Aber darüber hinaus verfolgt er damit noch eine andere Absicht. Er möchte natürlich, dass wir versorgt sind. Aber darüber hinaus möchte er uns befähigen, ein Segen zu sein für andere, auch im wirtschaftlichen Bereich, auch im materiellen Bereich. Er möchte uns befähigen, weiterzugeben. Und ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt, er befähigt uns, den Bau seines Reiches zu unterstützen. Amen. Amen. Er befähigt uns, den Bau seines Reiches zu unterstützen. Denn egal, was wir hier auf dieser Erde haben oder mal gehabt haben, egal, was wir an schönen materiellen Dingen haben, wenn wir einmal im Himmel sein werden, wird das keine Bedeutung mehr haben. Null. Null. Das Einzige, was dann zählt, sind Menschen, die mit uns gemeinsam dort sind. So, das heißt, eine Investition in das Reich Gottes, eine Investition in den Bau des Reiches Gottes, ist eine Investition in die Ewigkeit. Und das ist immer eine gute Sache. Das ist immer eine sichere Sache. Ich möchte mit euch heute mal zum Alten Testament gehen, damit wir ein bestimmtes Konzept sehen. 2. Mose Kapitel 25, kannst du mal aufschlagen, wenn du möchtest. 2. Mose Kapitel 25. Da finden wir das Volk Israel vor. Das Volk Israel kam aus Ägypten und es war in Ägypten 400 Jahre in der Sklaverei gewesen. 400 Jahre Sklaverei. Wer von euch glaubt, dass 400 Jahre Sklaverei keine tolle Zeit sind? Das ist Generation um Generation um Generation in der Sklaverei. Aber Gott hatte Erbarmen mit seinem Volk. Und als sie zu Gott schrien, sandte er einen Retter, sandte er einen Befreier. Und sein Name war Mose. Und er hat tatsächlich durch die Kraft Gottes und durch Zeichen und Wunder, durch mächtige Taten, das Volk rausgeführt. Und jetzt sind sie da in der Wüste. Und dann redet Gott zu ihnen und Folgendes passiert. 2. Mose 25, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sag ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr ein Hebopfer nehmen. Was ist ein Hebopfer? Das ist schlicht und einfach eine Sammlung. Ja? Eine Kollekte, wie auch immer wir das nennen wollen. Mose sagt, sammle eine Kollekte ein, sammle ein Opfer ein. Und dann sagt er, was die Leute geben können. Vers 3. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber und Bronze, violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Widderfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk, Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. So, das heißt, Gott sagt, sammelt ein Opfer ein und er ist dann gleich relativ spezifisch und sagt, bringt mir alle möglichen kostbaren und wertvollen Dinge. Gott lässt sich nicht mit Resten abspeisen, sondern er ist ziemlich klar. So, warum? Warum soll Mose ein Opfer einsammeln? Die Antwort finden wir im nächsten Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das heißt, von dem Ertrag dieses Opfers soll ein Heiligtum gebaut werden. Soll ein Ort gebaut werden, erstmal in Form eines Zeltes, wo die Gegenwart Gottes wohnt, wo Opfer dargebracht werden sollten und wo das Volk Gott anbeten sollte. Und Gott hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie das aussehen sollte. Es heißt hier im Vers 9, nach alledem, was ich hier zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. So, Gott hatte einen präzisen Plan, den er an Mose weitergegeben hat. Er sagt, baut diese Wohnung für mich nach euren Ideen, sondern ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie das aussehen soll. Und nach dieser Vorstellung, nach diesem Plan, baut ihr bitte. Was passiert als nächstes? Wir überspringen 10 Kapitel und gehen zu Kapitel 35. Denn, du sagst jetzt, warum überspringen wir 10 Kapitel? Wir finden da hauptsächlich in diesen 10 Kapiteln sehr präzise Anweisungen davon, wie dieses Heiligtum aussehen sollte. Und dann heißt es hier in Kapitel 35, ab Vers 21, dann kamen sie, jeder, den sein Herz willig machte. Achtet bitte auf diese Formulierung. Achtet bitte darauf, dass immer wieder das Herz erwähnt wird. Jeder, den sein Herz willig machte und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. So kamen die Männer mit den Frauen. Jeder, dessen Herz willig war, brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Halsketten, allerlei goldene Schmucksachen. Ja, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. So, das Volk ist gehorsam. Es folgt diesem Aufruf. Und sie bringen ein Opfer. Sie bringen all diese Kostbarkeiten, sie bringen all diese Reichtümer, damit das Haus des Herrn, dieses Heiligtum gebaut werden konnte. Und damit es so gebaut werden konnte und mit den Materialien gebaut werden konnte, die Gott sich vorgestellt hatte, die der Absicht und dem Plan Gottes entsprachen. So, jetzt könnte man sagen, meine Güte, das ist schön und das ist nett, aber warum erzählst du uns diese uralte Geschichte? Was hat das mit uns zu tun? Gut, dass du fragst. Lass uns ins Neue Testament gehen. Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 2. Im Neuen Testament ist nämlich auch von einem Heiligtum, auch von einem Wohnort Gottes die Rede. Epheserbrief, Kapitel 2. Da schreibt Paulus in Vers 19 folgendes. Er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. Das waren wir. Und das waren die Leute, zu denen er hier schreibt. Getrennt von Gott. Ohne Gott in der Welt. Aber er sagt, ihr seid das nicht mehr. Ihr seid nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Mitbürger der Heiligen, das heißt Bürger des Reiches Gottes. Und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen, Gottes Familie. Wir sind Gott nahe gekommen durch Jesus. Das ist eine fantastische Sache. Und dann heißt es in Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Paulus beginnt das Bild von einem Haus zu benutzen. Und er sagt, Jesus Christus ist der Eckstein. Das heißt, er ist der Fundament, er ist das Fundament, er ist der erste Stein. Er ist der Stein, an dem sich alle anderen Steine ausrichten. Aber ihr seid auch damit eingefügt. Vers 21 heißt es, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Haus, mit einem Gebäude. So, das heißt, jeder Gläubige, jeder Christ, jeder Nachfolger Jesu ist praktisch ein lebendiger Stein. An einer anderen Stelle lesen wir tatsächlich, dass wir als wiedergeborene Gläubige der Wohnort Gottes sind. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Er schreibt das zu Menschen. Er sagt, ihr seid der Tempel Gottes. So, das heißt, die Wohnung Gottes, der Wohnort Gottes im Neuen Testament ist nicht ein Gebäude. Seid ihr bei mir? Ja. Es ist nicht ein Gebäude, was aus Stein und Lehm und Mörtel und Zement und was weiß ich gebaut worden ist. Auch wenn wir schöne sakrale Bauten haben, wenn wir von dem Wohnort Gottes sprechen, dann sprechen wir nicht vom Kölner Dom. Und wir sprechen auch nicht von unseren schönen Räumen hier in der Friedrich-König-Straße 6. Wir sind Gott dankbar, dass wir Räume haben, wo wir uns versammeln können, wo wir zusammenkommen können. Und wir sagen, wir gehen in die Gemeinde. Ja. Oder wir gehen zur Kirche. Aber eigentlich ist die Gemeinde, eigentlich ist die Kirche nicht ein Gebäude. Es ist nicht ein Raum. Es ist ein geistlicher Bau. Ein geistliches Gebäude, zusammengefügt aus lebendigen Steinen. Ich habe vor einiger Zeit mal über den Kölner Dom gelesen. Das ist, also der hat etliche 100 Jahre Bauzeit gehabt, bis er fertiggestellt war. Dieses Gebäude, genannt Gemeinde, ist immer noch nicht fertiggestellt. Es wächst immer noch. Da kommen immer noch neue Steine hinzu. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Absicht. Es heißt hier im Vers 21, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Der ganze Bau wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und Gott möchte, dass er noch mehr wächst und wächst und wächst und wächst. Der Wohnort Gottes in dieser Welt, in diesem Zeitalter, sind wir. Er ist in uns. Er wohnt in uns. Er lebt in uns. Hast du das schon gewusst? Es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, an jedem Tag, und unser Leben daran ausrichten. Wir sind der Tempel Gottes. So, das heißt, deswegen ist es eine gute Sache, wenn wir den Reichtum, den Segen, den Gott in unsere Hände gibt, dazu benutzen, dass dieser Tempel gebaut wird. Dass seine Gemeinde gebaut wird. Dass sein Reich gebaut wird. Amen. Seid ihr bei mir? Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Absicht. Können wir noch mal kurz zurückgehen ins Alte Testament? Können wir noch mal kurz zum Volk Israel gehen? Ja? Denn in dieser Geschichte gibt es einen kleinen Logikfehler. Wir haben das Volk Israel vorgefunden in der Wüste, richtig? Wo kamen sie her? Aus Ägypten. Was haben sie dort gemacht in Ägypten? Sklaven. Für wie lange? 400 Jahre. Okay, das heißt, ich gehöre jetzt zu diesem Volk und ich war Sklave in Ägypten bis vor 2 Wochen, ja, oder bis vor 4 Wochen. Und jetzt hat Gott mich befreit, mich und meine Familie. Und ich bin jetzt mit all meinen Freunden und mit den anderen Familien in der Wüste und ich bin erstmal froh, dass ich keine Sklavenarbeit mehr machen muss. Aber bis vor 4 Wochen war ich Sklave. Und mein Vater vor mir war Sklave und sein Vater vor ihm war Sklave und sein Großvater war Sklave und sein Urgroßvater war Sklave und Generationen vor uns war Sklaven. Ja? Wir kommen aus der Sklaverei. Und plötzlich stellt sich dieser Mann, Mose, der sagt, der behauptet, Gott hat ihn geschickt, stellt sich vor uns hin und sagt, hey, Gott möchte, dass wir ihm ein Heiligtum bauen, bringt mal all eure Schätze. Wie passt das zusammen? Wo kamen diese Schätze her? Offensichtlich hatten sie Schätze. Seit wann haben Sklaven Schätze? Wo kam das her? Oh, du hast die Geschichte schon gelesen. Ha. Carlos ruiniert meine Pointen hier. Vielleicht behauptet er das nur. Lass uns mal schauen, ob das wirklich stimmt. Ja? So, wo kam der Reichtum her? Jetzt müssen wir ein kleines Stück weiter zurückgehen in 2. Mose, zum Kapitel 3. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, deshalb werde ich meine Hand ausstrecken. Gott redet hier. Er sagt, ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. So, der Pharao war nicht begeistert über den Gedanken, all seine Sklaven zu verlieren. Und er wollte das mit aller Kraft vermeiden. Aber Gott hat Überzeugungsmittel. Gott hat Überzeugungsmittel. Es dauerte eine Weile, bis Pharao überzeugt war. So, lass uns das mal anschauen. Dann sagt Gott als nächstes in Vers 21, und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Könnt ihr das sehen? Gott ist ein guter Gott. Und Gott ist ein gerechter Gott. Da ist ein Volk, das 400 Jahre gearbeitet hat, ohne ein einziges Mal Lohn zu bekommen. Ist das eine faire Sache? Nee. Also Gott war jedenfalls nicht der Meinung. Ja? Er sagt, okay. Ja? Bei uns ist normalerweise immer einmal im Monat Zahltag. Ja? Beim Volk Israel war nach 400 Jahren Zahltag. Glaubst du, dass es vielleicht ein bisschen größerer Zahltag war? Gott sagt, ihr werdet nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Und dann heißt es im Kapitel 11, Vers 2, rede doch zu den Ohren des Volkes. Jeder soll sich von seinem Nachbarn und jeder von ihrer Nachbarin silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke erbitten. Und der Herr gab dem Volk Gunst in den Augen der Ägypter. Der Mann Moses war sogar sehr angesehen im Land Ägypten in den Augen der Hofbeamten des Pharao in den Augen des Volkes. So, Gott hat gesagt, ich werde euch Gunst geben und er gibt ihnen Gunst. Er gibt Mose Gunst, er gibt dem Volk Gunst. Und das funktioniert tatsächlich. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ja? Gott sagt zu ihnen, klopft beim Nachbarn an die Tür und sagt, kleine Spende, keine kleine Spende, große Spende. Macht mal eure Schatztruhen auf, holt mal euer ganzes Gold raus, euer Silber, euren Schmuck, eure kostbaren Kleidung. Nicht die Sachen, die ihr sowieso in den Altkleidercontainer schaffen wolltet, sondern die schicken Sachen, ja, die guten Sachen, das gute Zeug. Und was ihr immer noch an kostbaren und wertvollen Sachen zu Hause habt, das sammelt mal alles zusammen und dann gebt ihr uns das mal. Damit Leute sowas tatsächlich machen, da braucht es schon übernatürliche Gunst. Amen. Aber Gott hat das bewirkt. Gott hat das bewirkt. Und so kam der Reichtum Ägyptens in die Hände des Volkes Gottes. Der Reichtum Ägyptens kam in die Hände des Volkes Gottes. Und wenn wir uns die Symbolik des Alten Testaments anschauen, dann sehen wir, dass Ägypten ein Sinnbild ist für diese Welt. Ja, für eine verlorene Welt. Und der Pharao ist ein Sinnbild für Satan, den Gott, den Herrscher dieser Welt. Und Mose ist ein Sinnbild auf Jesus hin, der sein Volk aus dieser Welt errettet und rausführt und rausbringt. Und als dann Gott in der Wüste sagt, jetzt baut mir ein Heiligtum aus allerlei erlesenem und kostbarem Material, da hat das Volk alles, was notwendig ist. Sie haben alles, was notwendig ist. Denn als sie ausgezogen sind, haben sie die Schätze Ägyptens, den Reichtum Ägyptens mitgenommen. Weißt du was? Gott möchte immer noch, dass wir ihm ein Haus bauen. Und wir wissen, wie dieses Haus aussieht im Neuen Testament. Es ist ein Haus aus lebendigen Steinen. Aber es sind immer noch Mittel und Ressourcen notwendig, um dieses Haus zu bauen, um dieses Evangelium zu verkündigen. Und wo kommt das her? Gott möchte die Reichtümer Ägyptens in die Hände seines Volkes bringen. Nicht, damit wir einen Wettbewerb haben, wer ist der Reichste unter uns allen, sondern damit wir mehr als genug haben, dass unsere Not begegnet ist und dass wir in der Lage sind, Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sein Haus gebaut werden kann. Halleluja. Es dreht sich nicht alles um uns, um unsere Bedürfnisse. Gott möchte den Reichtum Ägyptens, den Reichtum dieser Welt in unsere Hände geben. Wie geschieht das? Ich sage dir, wie es nicht geschieht. Es geschieht nicht dadurch, dass wir uns schön gemütlich auf unser Hinterteil setzen, auf unsere Couch, durch die Fernsehkanäle flippen und dann irgendwann am Ende der Woche bei unseren Nachbarn anklopfen und sagen, hey, hast du schon gewusst, ich bin Christ und du nicht. Du bist jetzt verantwortlich, mir dein Reichtum zu geben, das, was du hast. Der wird sagen, ja. Und wenn du sagst, okay, wenn du dich so nicht überzeugen lässt, dann habe ich hier noch ein kleines Argument. Ihr Lieben, das ist immer noch eine Straftat in Deutschland und wir fordern nicht zu Straftaten auf. So wie kommt der Reichtum Ägyptens in die Hände des Volkes Gottes? Ganz einfach, wir haben schon darüber gesprochen. Gott möchte das Werk unserer Hände segnen. Gott möchte das Werk unserer Hände segnen. Gott möchte das segnen, was wir tun. Gott möchte unsere Arbeit segnen. Gott möchte uns Gelingen geben. Gott möchte uns Erfolg geben. Gott möchte uns Erfolg geben. Nicht, damit wir ihn missbrauchen und uns hinstellen und sagen, hey, schau mal, wie toll ich bin, sondern damit wir ein Segen sein können. Damit wir ein Segen sein können. So finde heraus, was dein Platz im Leben ist. Finde heraus, wozu Gott dich berufen hat. Finde heraus, was Gott dir an Gaben und Talenten gegeben hat und an Neigungen gegeben hat, um beruflich tätig zu sein, um produktiv zu sein, um etwas hervorzubringen. Und wenn du herausgefunden hast, was das ist, dann sei der Beste in deinem Gebiet. Egal, was dieses Gebiet ist. Egal, was das Gebiet ist. Ziele darauf, der Beste zu sein in deinem Gebiet. Egal, ob das der beste Bäcker ist oder die beste Sekretärin oder der beste Augenarzt oder der beste Lehrer oder der beste Fotograf oder was auch immer. Und habe dabei diesen Plan, diese Absicht Gottes im Hinterkopf, zu sagen, okay, ich habe eine Verantwortung. Nicht nur eine Verantwortung, dass meine Familie was zu essen auf dem Tisch hat, sondern ich habe eine Verantwortung, den Bau dieses Heiligtums mit zu finanzieren. Ich stelle das, was Gott mir gegeben hat, an Kraft, an Ideen, an Kreativität, ihm zur Verfügung, damit er das segnen kann, damit der Reichtum Ägyptens, der Reichtum dieser Welt in meine Hände kommen kann. Du sagst, naja gut, aber in meiner Branche, in der ich arbeite, sind die Löhne, sind die Gehälter jetzt nicht so sensationell. Also mein Beitrag ist nicht so berauschend. Erstens. Das Wichtigste ist nicht die Zahl. Das Wichtigste ist unser Herz. Darauf werden wir nachher gleich noch zu sprechen kommen. Woran Gott interessiert ist, ist nicht an einer Geldsumme als erstes, sondern er möchte unser Herz haben. Zweitens, du hast keine Ahnung, was Gott mit jemandem machen kann, der sich völlig ihm zur Verfügung stellt, der sich völlig ihm ausliefert. Wenn du einen kleinen Vorgeschmack haben möchtest, was Gott tun kann, dann lies mal die Geschichte von Josef. Josef hatte alle Chancen gegen sich. Josef hatte alle Chancen gegen sich. Er hatte so viele Gelegenheiten, verbittert zu sein, frustriert zu sein, enttäuscht zu sein. Aber er ist mit Gott gegangen. Und Gott hat ihn zum Segen gemacht, nicht nur für seine Familie, sondern für Nationen. Für Nationen. Weißt du, Gott kann uns Ideen geben. Gott kann dir Ideen geben in deinem Gebiet, auf die noch niemand gekommen ist. Weil Gott schlauer ist als jeder Mensch. Glaubst du, dass das Gott klüger ist als jeder Mensch? Gott kann dir Geschäftsideen geben, auf die noch keiner gekommen ist. Gott kann dir Ideen geben für Erfindungen. Erfindungen, Entdeckungen in der Technik, in der Naturwissenschaft. Dinge, die einen ganzen Industriezweig revolutionieren können. Gott kann das tun. Die Frage ist, wird er jemanden finden, der treu ist, der sich ihm zur Verfügung stellt, der diesen Ruf hört, der sich ihm hingibt? Denn all das hat zu tun mit Treue. Ja, das ist so eine Geschichte, die nicht populär ist. in unserer Zeit, denn wir wollen schnelle Beförderung. Wir wollen, dass alles schnell geht. Ja? Jemand sagt vielleicht, ja, das funktioniert nicht. Ich bin schon 4 Wochen jetzt treu gewesen und es gab immer noch keine Beförderung. Ja? Ist immer noch nichts passiert. Okay. Klopf mal kurz bei Josef an, frag ihn mal. Ja? Frag ihn mal, wie lange es gedauert hat und wo er durchgegangen ist. Da wird eine Vorstellung bekommen von Treue. Es gibt so ein kleines Minibuch, muss ich euch mal mitbringen. Ich habe ein paar zu Hause davon. Das heißt Treue, Gehorsam und Integrität. Und der Mann, der das geschrieben hat, als er Jesus kennengelernt hat, er war so begeistert von Jesus, dass er gesagt hat, Jesus, ich mache alles für dich. Lass mich irgendwas machen, lass mich irgendwas tun, um einfach dein Reich zu unterstützen, die Gemeinde zu unterstützen. Und der Herr sagt zu ihm, okay, wenn du wirklich was machen möchtest, putz die Toiletten. Yeah, Halleluja, das ist genau das, was ich hören wollte. Unsere Treue wird auf die Probe gestellt werden, ihr Lieben. Erinnert euch, letzte Woche haben wir über Tests gesprochen. Unsere Treue wird getestet werden. Dieser Mann war gehorsam. Und erinnert euch, was wir gesagt haben, Gott hat ein Interesse an unserem Herz. So, er hat gesagt, okay, wenn ich die Toiletten putze, dann will ich Gott damit verherrlichen. Dann möchte ich, dass unsere Gemeinde die saubersten Toiletten hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. So, der hat sein ganzes Herz da reingelegt. Und das war eine große Gemeinde, die hat nicht nur eine Toilette. Ja? Und er hat seine Zeit und seine Energie da reingegeben. Und er mit der Zeit, das hat nicht lange gedauert, dann hat er gelernt, worauf man achten muss beim Toilettenputzen. Und was die besten Mittel sind. Und wie man das am schnellsten machen kann, denn du hast ja auch nicht immer ewig Zeit. Er hat gelernt. Und Gott hat ihm geholfen, Gott hat ihm Gunst gegeben. Und er dachte sich, wow, ich habe wirklich eine Menge über Toilettenputzen gelernt. Vielleicht sollte ich das mal irgendwo anders auch anbieten. Und er hat angefangen, ein kleines Geschäft zu eröffnen. Und innerhalb von kürzester Zeit hat er eine Firma gehabt mit 10 Autos, die überall in der Stadt rumgefahren sind, Angestellte, ja, und überall Toiletten geputzt haben. Und das hat natürlich Geld reingebracht. Das hat mehr Geld reingebracht, als er brauchte. Der Reichtum Ägyptens, ja, wird in unsere Hände gelegt. Gott möchte das tun. Gott möchte das tun. So, erwarte, dass Gott das Werk deiner Hände segnet und lass uns die Besten sein, die es gibt. Der Beste in meinem Gebiet. Das ist Gottes Perspektive. Lass uns mal eine Stelle anschauen im Epheserbrief Kapitel 4. Das ist eine total interessante Aussage. Ich erinnere mich, das hatte ich schon x-mal gelesen, ohne dass mir es eigentlich bewusst gewesen ist, was da steht. Epheser 4, Vers 28. Hier geht es um unser Verhalten als Christen, also unser Verhalten als Gläubigen. Eine ganz einfache Sache, nicht kompliziert. Passt auf. Da heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Das ist keine tiefe Theologie. So, das heißt, wenn du ein Leben in Unaufrichtigkeit, in Unehrlichkeit gelebt hast, wenn du dein Vermögen vermehrt hast durch Betrug, durch Diebstahl, dann sagt Gott, okay, wenn du jetzt Christ geworden bist, hör auf damit. Das ist nicht kompliziert, das zu verstehen, oder? Das ist der falsche Weg. Hör auf damit. Also nochmal, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute. Das heißt, finde eine Arbeit und dann mach deine Arbeit. Mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er sich selber ernähren kann. Steht das dort? Nicht in meiner Bibel. Steht nicht da. Steht nicht da, damit er sich selber ernähren kann. Das hört sich logisch an für uns. Aber das steht nicht da. Okay, was steht da? Mühe sich fürmal und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er seine Rechnung bezahlen kann. Steht auch nicht da. Steht auch nicht da. Aber es ist gut und es ist richtig, wenn wir uns selber ernähren können und wenn wir unsere Rechnung zahlen können. Wer von euch findet das gut, wenn man seine Rechnung zahlen kann? Ja. Gut, da haben wir schon Konsens hier. Ja. Das ist eine gute Sache. Aber was steht hier? Damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Paulus sagt, wenn du einen falschen Lebensstil hattest, wenn du gestohlen hast, wenn du betrogen hast, hör auf damit. Fang an, mit deinen Händen zu arbeiten. Gott hat gesagt, ich gebe meinen Segen auf das Werk eurer Hände. So, das heißt, sei produktiv, produziere etwas, bringe etwas hervor. Nicht allein mit dem Fokus, damit ich es auch mal zu was bringe, sondern immer mit dem Fokus, damit ich etwas mitzugeben habe, damit ich jemand anderen segnen kann, damit ich etwas weitergeben kann. Du sagst, ja, da muss man aber vorsichtig sein. Das darf man nicht so sehr übertreiben. Denn wenn man zu viel gibt, dann kommt man ja selber zu kurz. Meine Bibel sagt was anderes. Da heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Amen. Da heißt es nicht, gebt und ihr werdet zu kurz kommen. Lass uns nochmal zurückgehen zum Volk Israel. Denn jetzt kommt eine Sensation. Jetzt passiert was, was meinem Empfinden nach einfach dem Plan und der Absicht Gottes entspricht. Wenn jeder seinen Platz findet in dem Plan und in der Absicht Gottes. Seid ihr bereit dafür? 2. Mose 36. 2. Mose 36. Da heißt es, und Bezalel und Oholiab und alle Männer mit einem weisen Herzen, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hatte, damit sie die ganze Arbeit zum Bau des Heiligtums ausführen könnten, machten es ganz so, wie der Herr geboten hatte. So, das heißt, sie haben sich an die Arbeit gemacht und sie bauten dieses Heiligtum genauso, wie Gott angewiesen hatte. Meint ihr, das hat Gott gefallen? Absolut. So rief Mose Bezaliel und Oholiab und jeden Mann mit einem weisen Herzen herbei, dem Gott Weisheit ins Herz gelegt hatte, jeden, den sein Herz willig machte, ans Werk zu gehen, um es auszuführen. Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen. Erinnert euch das Opfer, was sie alle zusammengelegt hatten, das ganze Volk. Sie nahmen das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israels für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. So, das heißt, alle Ressourcen, die notwendig waren, um das Heiligtum zu bauen, waren vorhanden. Aber pass auf, was jetzt passiert. Jetzt heißt es nämlich von dem Volk, diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben, morgen für morgen. Die haben gar nicht aufgehört zu geben. Mose hat einmal einen Aufruf gemacht und die haben immer weiter gegeben, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wow, da muss was in ihrem Herzen passiert sein. Es heißt, jeder, den sein Herz willig machte. Pass auf, wie es weitergeht. Vers 4. Da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit, die sie ausführten, und sagten zu Mose, das Volk bringt viel. Mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat. Mehr als genug. Hört sich an wie Gott, oder? Und die beschweren sich hier, die beschweren sich nicht, ja, wir haben nicht genügend Mittel, wir haben nicht genügend Ressourcen, wir haben nicht genügend dieses, wir haben nicht genügend jenes. Sind die opfern und geben und bringen und wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Wir haben viel mehr, als was wir eigentlich brauchen für den Bau. Da gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Vers 7. Ich liebe diesen Vers. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Ich glaube, das ist Gottes Plan. Das ist Gottes vollkommener Plan. Wenn wir uns in der Realität umschauen, dann sehen wir, dass es leider an vielen Stellen nicht so ist. Und in vielen Gemeinden und in vielen christlichen Diensten nicht so ist. Und dass Mittel und Ressourcen an allen Ecken und Enden fehlen. Liegt das an Gott? Interessante Frage, ne? Gottes Absicht, das Muster, was wir erkennen, das Prinzip, was wir erkennen, ist, Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei der Sünde und er befähigt uns dazu, dass der Reichtum Ägyptens in unsere Hände kommt, damit wir in der Lage sind, diesen Reichtum zu nehmen und zu bringen, dass das Haus, das Heiligtum, der Tempel Gottes gebaut wird. Und wenn jeder seinen Job macht, wenn jeder vollkommen sich dem hingibt, wozu Gott ihn berufen hat und wo Gott ihn hingestellt hat, dann kommen wir an den Punkt, wo mehr als genug da ist. Wo mehr als genug da ist. Wo wir nicht betteln müssen und kratzen müssen und manipulieren müssen und irgendwelche Fundraiser-Ideen haben müssen, damit irgendwie irgendwann das zusammenkommt, damit wir das tatsächlich tun können, was Gott uns gesagt hat. Sondern dass mehr als genug vorhanden ist. Amen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Und ich freue mich so sehr, dass so viele in dieser Gemeinde dieses Konzept schon verstanden haben. Und das, was wir tun, den Bau des Reiches Gottes, unterstützen mit den Mitteln, die Gott in ihre Hand gegeben hat. Das ist absolut großartig. Und das hat uns dazu geführt, dass wir über Jahre mehr als genug hatten. Wir hatten immer mehr als genug, um das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so sein. So, das heißt, mehr als genug bedeutet, Gott hat uns fähig gemacht, wieder weiterzugeben und Dinge und Projekte zu unterstützen über unsere Gemeinde hinaus. Andere Dienste, andere Werke, andere Arbeiten im Reich Gottes. Und das ist eine wunderbare Sache. Das bedeutet mehr als genug. Amen. Und ich glaube, dass Gott uns da noch mehr hinbringen möchte. Dass Gott uns da noch weiter reinbringen möchte. Freund von mir, Prediger, der hat mal Folgendes gemacht. Das ist wirklich passiert. Der war in der Gemeinde, ist ein Evangelist, eingeladen zu predigen, war nicht in Deutschland. Und die Gemeinde musste unbedingt ihre Sanitärräume renovieren. Und sie hatten ein Projekt, und das war irgendwo auf $22.000 oder irgend sowas in der Gegend. Und sie hatten Mühe, dieses Geld zusammenzubringen, und hatten also keine richtige Vorstellung, wann sie endlich damit anfangen könnten, wann das Geld zusammenkommen würde und so weiter und so fort. Und dieser Mann stellt sich hin und Gastsprecher in der Gemeinde und sagt, wisst ihr, wäre es nicht toll, wenn wir nicht erst x Opfer zusammenlegen müssten, bevor wir hier dieses Projekt in Angriff nehmen können. Er sagt, ich glaube, dass Gott zu einer Person hier in diesem Gottesdienst geredet hat, die gesamte Summe für dieses Projekt zu tragen. Und du merkst, wie die Temperatur sank im Raum um 10 Grad sofort. Ja? Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn in unserer Gemeinde ein Gastsprecher sowas machen würde, ich würde auch nervös werden. Wenn es um Geld geht, werden Leute immer manchmal nervös. Und er sagt, Gott hat mir sogar den Namen der Person gesagt, die diese Rechnung übernehmen wird. Und jetzt wurden die Leute noch nervöser. Ja. Und er hat gesagt, Gott hat mir gesagt, wer das sein wird. Das ist der, der hier vor euch steht, den ihr hier vorne seht. Dann hat er das übernommen. Wow, das ist ja stark, das ist beeindruckend. Ein Prediger ist in der Lage, solche Rechnungen zu bezahlen. Weißt du, wie er dahin gekommen ist? Treue. Treue über Jahre. Treue über Jahre. Einmal hat er in einem einzigen Gottesdienst eine riesige, wirklich riesige Spende bekommen für seinen Dienst. Weißt du, was er gemacht hat? Als erstes hat er die Hälfte von dem ganzen Geld genommen, weitergegeben an andere Dienste. Als zweites hat er jedem Mitarbeiter in seinen Dienst eine Gehaltserhöhung gegeben. Außer sich selber. Sein Vorstand hat gesagt, das ist nicht richtig. Du musst ja auch selber eine Gehaltserhöhung geben. Er sagt, nee, ist nicht notwendig. Gott versorgt mich auch überfließend ohne Gehaltserhöhung. Das ist, was er glaubt und das ist, was er erlebt. Treue. Sag mal Treue. Sag mal über Jahre. Sag es nochmal und betone das Wort Jahre.
Ja.
Jahre. Ja, komm, ein bisschen schwer über die Lippen. Schau, was wir uns heute angeschaut haben, das war Gottes Konzept. Gott hätte das völlig anders machen können. Gott hätte das völlig anders machen können. Es hätte viel einfacher sein können. Gott hätte sagen können zu Mose, okay Mose, ich habe sowieso vor, dass ihr mir ein Heiligtum baut. Geh zum Pharao, sag zum Pharao, sammel alle Reichtümer im ganzen Land an, von allen Familien, aus allen Häusern, sammelt das alles zusammen, bringt es schön auf den Haufen, packt das alles auf Wagen und gebt es mir mit. Hätte Gott das machen können?
Ja,
Gott ist Gott. Ja? Er hätte das so machen können. Und dann hätten sie gleich alles zusammen gehabt. Als sie dann in der Wüste sind, Gott sagt, okay, baut mir ein Heiligtum. Sagt Mose, okay, wir haben hier 50 Wagen mit den Reichtümern Ägyptens. Sucht euch alles zusammen, was ihr braucht, ist alles schon da. Hätte Gott machen können. wäre logistisch vielleicht sogar einfacher gewesen, als dass jeder jetzt erstmal zu seiner Nachbarin geht, sich Goldschmuck erbittet und Edelsteine und die ganzen Kostbarkeiten und dann sammeln sie ein Opfer ein und dann bringen sie das wieder und so weiter und so fort. Warum hat Gott das so scheinbar kompliziert gemacht? Er wollte, dass jeder Einzelne seines Volkes involviert ist. Könnt ihr das sehen? Ja? Jeder Einzelne soll seinen Beitrag leisten. Jeder Einzelne soll in der Lage sein, aus seinem Herzen heraus zu geben und den Bau des Heiligtums zu unterstützen. Gott zwingt niemanden dazu. Gott zwingt niemanden dazu. Er sagt, ich habe den Reichtum Ägyptens in eure Hände gelegt. Was wirst du jetzt damit machen? Was wirst du jetzt damit anstellen? Hängst du dein Herz daran? Oder vertraust du mir und gehorchst du mir und gibst du von dem, was ich dir gegeben habe, damit mein Haus, mein Heiligtum gebaut werden kann? Was Gott als erstes möchte, ist unser Herz. Aber da ist eine direkte Verbindung zwischen unserem Schatz und unserem Herz. Wusstest du das? Jesus hat das gesagt. Er hat gesagt, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Mose ist nicht rumgegangen mit einer Liste. Er hat gesagt, okay, wie viel habt ihr in Ägypten von euren Nachbarn eingesammelt? Okay, so und so viel. Also dann gebt ihr jetzt auch so und so viel zum Bau des Heiligtums. Hat er nicht gemacht. Wer hat gegeben? Wer hat es gebracht? Jeder, den sein Herz willig machte. Stimmt das? Haben wir das gelesen? Jeder, den sein Herz willig machte. Gott möchte unser Herz. Wenn er unser Herz hat, ist alles andere okay, ist alles andere kein Problem. Ist unser Portemonnaie kein Problem? Ist unser Bankkonto kein Problem? Ist unsere Zeit kein Problem? Ist unsere Energie kein Problem? Sind all unsere Ressourcen kein Problem? Wir sprechen hier über die Ökonomie des Himmels, über die Ökonomie des Reiches Gottes. Amen. Lass uns zusammen beten. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr möchtet. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du uns lehrst, dass du uns verstehen hilfst, was es bedeutet, mit dir zu leben, dir nachzufolgen. Und wir danken dir für allen Segen, der in unser Leben gekommen ist und beständig in unser Leben fließt. Wir danken dir für die Schätze dieser Welt, für den Reichtum dieser Welt, mit dem du uns gesegnet hast, mit dem du mich gesegnet hast, Herr, und tagtäglich segnest. Herr, ich danke dir für jeden Euro, für jeden Cent, für jeden materiellen Segen, den du in irgendeiner Art und Weise in mein Leben gebracht hast. Ich danke dir für alles Einkommen. Herr, ich erkenne und ich bekenne, dass all das deinem Segen entspringt. Vater, jetzt bitte ich dich für mich und für jeden Einzelnen von uns hier, für jeden, der hier ist, dass wir unser Herz bewahren, dass wir sicherstellen, dass unser Herz dir gehört und dass unser Herz voll ist mit Dankbarkeit und mit Willigkeit, dir zu dienen, dich zu ehren, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Herr, öffne unsere Augen, damit wir erkennen, mit welchem Überfluss, mit welchem Reichtum du uns gesegnet hast. Sodass wir in unserem Herzen eine beständige Bereitwilligkeit kultivieren, mit dem, was du uns gegeben hast, den Bau deines Heiligtums, den Bau deines Reiches zu unterstützen. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns treu erweisen, dass wir anfangen dort, wo wir jetzt sind, Herr. Egal wie hoch oder wie niedrig unser Einkommen ist, dass wir jetzt anfangen, unsere Treue unter Beweis zu stellen. Dir zu zeigen, Herr, dass du uns Dinge anvertrauen kannst, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir das, was du uns gibst, was du in unsere Hände gibst, an Mittel, an Ressourcen, an Geld, an Fähigkeiten, an Zeit, an Kraft, dass wir es nicht missbrauchen werden, dass wir es nicht verschwenden werden, sondern dass wir uns treu erweisen werden mit dem, was du uns gibst, Herr. So dass du es vermehren kannst und in Segen, der durch unsere Hände, der durch unser Leben geht, vermehren kannst, Herr. Sodass wir genau das sehen, was wir gelesen haben in deinem Wort, Herr. Dass da kein Mangel war beim Bau deines Hauses, sondern dass mehr als genug da war, um alles zu tun, was du aufgetragen hast. Und ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir für diese Gemeinde hier. Und ich danke dir dafür, Herr, für treue Menschen, für jeden, der seinen Platz einnimmt. Sodass wir befähigt sind, gemeinsam all das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Dank sei dir, Herr. Ehre sei dir. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja.